Es gibt in Theologenkreisen so ein bekanntes Zitat über die Entstehung der Kirche und das lautet so: Jesus verkündete das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche. Und das ist leider nicht positiv gemeint, sondern beschreibt Kirche ja eher so als eine Art Mogelpackung. Kirche als nicht das, was mal das ursprünglich Gedachte war. Kirche als etwas, was Jesus so nie ins Leben gerufen hätte. Und wir wollen in den kommenden Wochen dem ein bisschen auf die Spur gehen. Ist Kirche wirklich nur so eine Mogelpackung oder hat dieses Konzept Kirche oder Gemeinde, je nachdem, wie man das nennen will, hat das wirklich auch Potenzial? Ist da nicht doch noch mehr drin und kann nicht eine Kirche doch tatsächlich etwas sein, was sehr dynamisch ist und etwas, was durch eine gute Nachricht in Bewegung kommt? Wir haben ja jetzt so vom Kirchenjahr gesehen, hier Ostern hinter uns und Himmelfahrt und Pfingsten, das ist noch ein Stück vor uns, aber wir greifen heute Himmelfahrt und alles, was damit zusammenhängt, schon ein Stück vor und schauen dann in den kommenden Wochen, wie ging das eigentlich weiter, wie ging das überhaupt erst los? Und was ist passiert, damit aus so einer Gruppe von verängstigten, desillusionierten, verzweifelten Jüngern Jesu eine Bewegung wurde, die am Ende das Potenzial hatte, das ganze Römische Reich zu erreichen und dann irgendwann auch auf den Kopf zu stellen? Und wir wollen das machen, aber nicht nur so als Kirchengeschichts-Erinnerungs- Vorlesungen, Vortragsabende, sondern ich hoffe, dass das ein bisschen was von diesem Funken überspringt und dass wir alle selber nochmal neu berührt werden, vielleicht auch neu angesteckt werden, so etwas zu erleben. Wir haben eben einen Bericht gehört aus den USA und das ist eben ein Modell, wie das heute aussehen kann. Aber es ist natürlich auch nicht das einzige Modell. Das kann auch ganz anders sein. Die Lebendigkeit einer Gemeinde hängt ja nicht an ihrer Größe, sondern eben der Frage, inwieweit da ja Gottes Geist am Werk ist, inwieweit Menschen bereit sind, sich auch von Gott verändern zu lassen, auf ihn ausgerichtet zu leben, für ihn zu leben. Und das ist mein Wunsch für diese Predigten. Und vielleicht, wenn du schon lange ein Teil von Kirche oder Gemeinde bist, wie auch immer du das für dich auch nennst, wenn du auf jeden Fall schon lange dabei bist, dann bist du vielleicht auch manchmal ein bisschen müde geworden über dieses ganze Konstrukt und das ist alles irgendwie ein bisschen zäh und es sind immer die gleichen Fragen und immer die gleichen Themen, die man irgendwo so vor sich hinwälzt und es geht nicht richtig vorwärts. Und vielleicht hast du manchmal den Eindruck, das ist ja doch nur so ein x-beliebiger Verein und ob ich mich jetzt hier mühsam mit manchen Prozessen abkämpfe oder woanders, was macht das überhaupt für einen Unterschied? Es ist mehr als das und ich hoffe, dass wir miteinander so auch nochmal neu Feuer fangen können, Teil so etwas von etwas Größerem zu werden. Vielleicht sagst du auch, ich habe ja eigentlich überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet, wenn ich mich überhaupt auf so einen komischen Verein von Leuten, die alle hier zusammenkommen, wenn ich mich darauf einlasse. Und dann ist natürlich unser Wunsch, dass du etwas vom Original kennenlernst und dass du natürlich auch entdeckst, das Original war auch nicht perfekt. Und deshalb ist es auch gar nicht schlimm, wenn das heute hier auch nicht perfekt ist, weil das war es nie. Und es gibt ja auch vielleicht eine dritte Gruppe von Menschen und vielleicht ist von denen heute Morgen auch jemand hier, die so manche Erfahrungen auch gemacht haben. Nicht einfach nur, das ist alles zäh, sondern vielleicht auch persönliche Verletzungen oder ja Dinge, die es einem einfach schwer gemacht haben, überhaupt sich nochmal darauf einzulassen. Und wie gesagt, wir wollen das miteinander entdecken. Wie kann es denn auch sein? Nicht perfekt, aber trotzdem nochmal mit einer neuen Chance für uns alle. Und dazu wollen wir uns Texte ansehen, Berichte vom Anfang eben aus der sogenannten Apostelgeschichte des Lukas. Und Lukas hat ja ein doppeltes Buch geschrieben, im Grunde genommen mit zwei Teilen für einen unbekannten Freund, Theophilus. Er hat den Anspruch gehabt, wirklich genau zu arbeiten, sowohl in seinem Evangelium als dann auch in dem zweiten Teil, den wir heute als Apostelgeschichte kennen. In dieser Apostelgeschichte taucht Lukas selbst auch irgendwann auf, aber heute noch nicht. Heute starten wir in dieses Buch rein, zu dem Thema auf die entscheidenden Fragen konzentrieren und ich lese uns den Anfang dieses Verses. Man kann hier vorne mitlesen oder eben auch in der eigenen Bibel. Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 11. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Auf die entscheidenden Fragen konzentrieren, ein Merkmal einer Gemeinde, die in Bewegung ist. Was können wir aus diesem Text da mitnehmen? Das sind ja spannende Fragen, die die Jünger hier beschäftigen. Und das sind vielleicht auch spannende Fragen, die uns beschäftigen, wenn wir diesen Text lesen. Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir manchmal auch in Bezug auf Gemeinde oder auf den Glauben uns mit den falschen Fragen aufhalten können, viel Kraft in die falschen Fragen stecken können und deshalb das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Und das ist ja so das Erste, was wir alles so wissen wollen. Der erste Gedanke, was wir alles wissen wollen. Eigentlich sind diese 40 Tage ja eine Zeit, ganz ehrlich, von denen wissen wir gar nicht viel, aber wir würden doch wahrscheinlich, die meisten von uns, die ein bisschen drüber nachdenken, viel mehr davon wissen. Diese 40 Tage zwischen Ostern, Auferstehung und Himmelfahrt, Jesus geht wieder zu seinem Vater zurück, die werden kaum thematisiert. Das ist eigentlich ja fast der einzige längere Bericht aus dieser Zeit. Und man fragt sich, was passiert da eigentlich noch in dieser Zeit? Wie ist das gewesen? Wie war das mit Jesus und mit seinen Jüngern? Wie oft ist das gewesen? Wie war Jesus nach seiner Auferstehung? Und das ist eigentlich schon so der erste Reflex, der gut zum Thema passt, ja, die entscheidenden Fragen konzentrieren. Wir würden gerne mehr wissen. Die Berichte im Neuen Testament sind sehr sparsam und die Apostelgeschichte auch. Hier wird nur gesagt, es gab wiederholte Begegnungen. Immer wieder war Jesus mit seinen Freunden unterwegs. Aber offensichtlich ist das nicht das Entscheidende. Sonst wüssten wir wahrscheinlich mehr aus dieser Zeit. Da steht, Jesus nutzte das, um wahrscheinlich noch mal ein paar ganz entscheidende Sachen weiterzugeben und schwerpunktmäßig über das Königreich Gottes zu sprechen, also den Bereich, in dem Gott seine Herrschaft ausübt, von dem Jesus auch vorher schon gesagt hat, das ist mit ihm gekommen und das fängt an und fängt klein an und breitet sich immer weiter aus. Und dann stellen die Jünger auch eine Frage, ganz natürlich aus dieser Diskussion raus. Und das ist auch wieder so eine Frage, was wir alles wissen wollen. Jesus spricht vom Reich Gottes. Und was sagen die Jünger? Und wann genau nochmal wirst du dieses israelitische Reich wieder aufrichten? Jesus geht da sehr gut mit um. Er sagt eigentlich gar nichts dazu oder nur sehr wenig. Er sagt nur diese Zeiten und so weiter. Das ist nicht unser Thema. Aber das zeigt ja zunächst mal was über die Erwartungen und Fragen der Jünger. Eigentlich hat man ja gedacht, sie hätten so im Laufe der Jahre mit Jesus ein bisschen gelernt. Aber wir lernen ja manchmal auch langsam. Wir sind also da in ganz guter Gesellschaft mit den 12. Jesus hatte immer wieder gesagt, seinen Jüngern gegenüber oder dann auch vor den Leuten, die ihn verhört haben, ja, ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und noch als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, da haben die Volksmengen ihm zugejubelt und haben gesagt, jetzt kommt endlich der König, der uns befreit, der die Römer vertreibt und der ein israelitisches Königreich wiederherstellt. Und dann kam alles anders. Und die Jünger müssten verstehen, das war nicht so ein Königreich. Jesus war nicht so ein König. Aber man hat den Eindruck, so ganz die Hoffnung aufgegeben, dass das vielleicht doch noch passieren könnte, haben sie nicht. Also stellen sie diese Frage wieder. Wann wird das sein? Wird das zu dieser Zeit sein? Ganz am Anfang diese Frage eben, ist jetzt die Zeit gekommen? Wann wird das sein? Der Reformator Johannes Calvin, der soll dazu geschrieben haben, in dieser Frage sind so viele Fehler wie Wörter. Ganz so drastisch würde ich es nicht ausdrücken. Jesus ist ja sehr geduldig. Er sagt nicht, die Frage ist falsch. Er sagt nicht, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Sondern er sagt, Zeiten, das sind ein anderes Thema, aber es gibt eigentlich noch was Wichtigeres. Es gibt für euch jetzt was Wichtigeres, als das alles zu wissen. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass wir auch, wo wir mit Jesus unterwegs sind, manchmal uns über irgendwas den Kopf zerbrechen können, aber dass die Gefahr dabei ist, dass wir das eigentlich aus dem Blick verlieren. Es ist ja nicht verboten, Fragen zu stellen. Es ist auch nicht verboten, Gott Fragen zu stellen. Es ist nicht verboten, in der Gemeinde Fragen zu stellen. Es ist nicht verboten, auch mal zu hinterfragen. Wir alle würden ja auch gerne mehr wissen. Wie war das mit Jesus nach Ostern und noch alles mögliche andere? Die Jünger wollten wissen, wann geht die politische Bewegung los? Aber das ist alles nicht das Eigentliche. Und wenn wir jetzt über Gemeinde nachdenken und was eine Gemeinde ist, die auf das Wesentliche fokussiert ist und die in Bewegung ist, dann erinnert mich dieser Text daran, dass wir auch, wo wir als Gemeinde unterwegs sind, viele wichtige Fragen bewegen können, uns über viele wichtige Fragen den Kopf zerbrechen können, manchmal auch den Kopf einschlagen können und dass wir dabei das Eigentliche aus dem Blick verlieren können. Es gibt einen klaren Auftrag für die Jünger damals, es gab einen klaren Auftrag und es gab Nebenschauplätze. Und wir können uns da drin verzetteln. Und natürlich, es gibt in der Bibel so viele interessante Themen. Und dann gibt es ja auch noch Fragen, über die wir uns den Kopf zerbrechen können. Da sagt die Bibel gar nicht was direkt dazu. Das sind oft noch die komplizierteren Fragen. Und wir müssen dann differenzieren. Sagt die Bibel da überhaupt was zu? Sagt die da nichts zu? Aber es gibt eben so viele Themen. Ja, wie ist das mit dem Ende der Welt? Wie ist es mit der Taufe? Das wären jetzt Themen, da findet man in der Bibel noch was zu, aber dann gibt es ja auch noch Themen von außen, die sind dann eben oft noch weniger eindeutig zu klären. Angefangen von, welche Musik ist die richtige im Gottesdienst? Wie ist es eigentlich mit Christen und Politik? Welche politische Auffassung müssen wir eigentlich haben? Und nicht zuletzt natürlich, wie ist es eigentlich mit Christen und Corona? Und wir können uns da drin verbeißen und wir können uns den Kopf darüber einschlagen und wir können militant vorwärts gehen und wir können meinen, es gäbe klare Antworten. Und ich sage auch nicht, dass alle diese Fragen durch die Bank weg egal sind. Ich sage nicht, dass es egal ist, sich darüber Gedanken zu machen. Es heißt auch nicht, dass wir in der Gemeinde eine Beliebigkeit haben, wo alles gleich gilt. Wir sollen ja auch darum ringen, Wahrheit zu erkennen. Aber es gibt eben auch zweitrangige Fragen und es gibt erstrangige Fragen. Und wenn diese Reihenfolge durcheinander kommt, dann machen wir genau das, was die Jünger damals auch gemacht haben. Dass wir nämlich das Zentrum und den eigentlichen Auftrag aus dem Blick verlieren. Und wir machen alles Mögliche, aber wir fokussieren uns nicht mehr auf den eigentlichen Auftrag. Worauf sollen wir uns als Gemeinde fokussieren? Wofür wollen wir bekannt sein? Es gibt Sachen, die können uns gefangen nehmen und das Eigentliche aus dem Blick verlieren lassen. Wofür sollen wir stehen? Was können wir aus diesem Text lernen? Das ist der zweite Gedanke. Worauf liegt eigentlich der Fokus? Und das ist der Vers 8. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus sagt, alles andere, gute Frage, kann ich aber jetzt nichts zu sagen, ist jetzt nicht entscheidend, aber ihr werdet ausgerüstet zum Zeugen sein. Und das ist euer Auftrag. Das ist die Mission von den Jüngern damals und das ist die Mission von Gemeinde heute. Und die Apostelgeschichte, diese Kapitel, die dann hinten dran kommen, sind eigentlich ein Beleg dafür, wie das losgeht. Es dauert noch einen Moment, die Jünger brauchen einen kleinen Schubs, die brauchen vor allen Dingen diese Ausrüstung mit dem Heiligen Geist von oben und dann geht das los. Und dann zieht diese Bewegung Kreise in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die Enden der damals bekannten Welt. Und dann merken wir natürlich, ja, wir sind damals nicht direkt angesprochen worden, wir waren dann nicht dabei, wir sind auch weder in Jerusalem noch Judäa und so weiter. Aber der Auftrag bis an die Enden der Welt, der geht natürlich noch viel weiter. Und deshalb deutet dieser Auftrag eben auch über die Zeit raus. Und deswegen gilt es auch für Gemeinde heute noch. Dieser Auftrag, zuallererst soll die Gemeinde Jesus bekannt machen. Seine Person, seine gute Nachricht, seine Geschichte für uns, dass wir das kennen und verstehen, aber dass eben auch andere das mitbekommen. Es geht um Jesus, es geht um seine Sache. Und das heißt ja nochmal, ja, es gibt diese vielen spannenden Fragen, die alle auch nicht egal sind, ein Teil vielleicht schon. Es gibt Fragen, die zu klären sind und andere nicht. Aber eine Gemeinde in Bewegung, das ist zuallererst eine Bewegung, die sich auf diesen Jesus hin fokussiert und die mit ihm und für ihn unterwegs ist. Weil unser Glaube eben mit diesem Jesus steht und fällt. Wir glauben an Jesus Christus, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und dann können wir von Jesus her die anderen Themen auch betrachten. Ja, nicht der Rest der Bibel ist egal, wo Jesus nicht drin vorkommt. Aber von Jesus her das zu lesen, wie ist er überhaupt mit der Bibel umgegangen? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Wie ist er mit bestimmten Themen umgegangen? Was hat er gesagt? Und wofür ist er gekommen? Es geht um Jesus, der uns die Beziehung zu Gott ermöglicht, damit wir überhaupt mit Gott leben können. Um Jesus, der uns neu macht, dass wir überhaupt verändert werden können. Und ohne diese Beziehung ist Veränderung von innen heraus gar nicht möglich. Wir wollen als Gemeinde ja nicht einfach nur christlich leben im Sinne irgendeiner Moral, sondern wir wollen wirklich von innen heraus erneuert und verändert leben. Und deshalb müssen wir uns auch als Gemeinde immer wieder fragen, bei dem, was wir tun, bei dem, was wir planen, führt uns das dazu, dass Menschen in Kontakt mit Jesus kommen, finden und entdecken wir ihn da drin? Das ist die erste, die entscheidende und die wichtige Frage. Und das ist auch letztlich der Ausgangspunkt, von dem wir alle anfangen müssen, wo viele andere Fragen für uns wie so ein Buch mit 7 Siegeln sind. Also wenn du sagst, vieles, was hier drin steht, absolutes Buch mit 7 Siegeln, es gibt die vielen wichtigen Fragen, aber dann geh vom Zentrum aus los. Es steht und fällt mit Jesus. An Ostern neulich haben wir gesagt, wenn das mit der Auferstehung alles nicht stimmt, dann brauchen wir uns um den Rest auch keine Gedanken zu machen. Dann ist der Rest unwichtig, ethische Fragen und so weiter. Aber wenn das stimmt, dann hat Jesus uns auch für die anderen Sachen etwas zu sagen. Von diesem Zentrum aus losgehen und dann sich auch langsam in die Randbereiche vortasten und entdecken, wie kann ich dann mit diesem Jesus in meinem Leben auch andere Bereiche meines Lebens ordnen. Aber sich eben nicht in der Randfrage 3c oder dem Unterpunkt irgendwas verzetteln. Und wenn wir das nicht machen und nicht über diesen Schlüssel und über dieses Zentrum vorgehen, dann besteht eben die große Gefahr, dass aus dem Glauben und auch aus Gemeinde so eine komplizierte Religion wird. Wir haben einen Fokus, wir haben einen Auftrag. Was hindert dich, diesen Auftrag anzunehmen, in diese Mission mit einzusteigen? Zunächst mal ist ja ganz klar, Zeuge sein, das kann jeder. Ein Zeuge braucht keine besondere Ausbildung für seinen Zeugendienst, ein Zeuge braucht kein Studium, das heißt, jeder kann letztlich Teil von dieser Mission sein. Der Auftrag ist simpel, der Auftrag ist einfach, aber er ist eben auch herausfordernd. Denn ein Zeuge hat natürlich keine Garantie, dass alle das toll finden, was man ihm sagt, was er sagt. Ein Zeuge bekommt nicht unbedingt Beifall. Das kann auch mal herausfordernd sein. Jesus selbst hat eben auch nicht nur Beifall erlebt, weil seine Botschaft auch nicht nur einfach war, weil die durchaus auch herausfordernd ist, weil es da um den Anspruch auf unser Leben geht. Aber das allein, dass es schwierig sein könnte, ist eben kein Grund, es nicht zu tun, wenn es Jesus auch nicht anders ging. Das Gute ist, auf diesem Weg, wir sind eben nicht alleine unterwegs. Wir haben einen Fokus, aber wir haben eben auch eine Kraftquelle dabei. Und das ist der dritte kurze Gedanke. Es gibt diesen klaren Auftrag, diesen klaren Fokus, aber es gibt eben auch ein Versprechen. Ich lese nochmal den Vers 8. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das heißt, hier steht nichts von, ihr sollt meine Zeugen sein und ihr müsst und jetzt macht doch endlich mal und geht doch endlich mal. Es ist ein Versprechen. Ihr werdet ausgerüstet und dann werdet ihr Zeugen sein. Dann seid ihr Teil dieser Mission. Das heißt, da geht es um eine lebendige Beziehung, die wir uns nicht erst erarbeiten müssen. Und dann geht es um ein Geschenk, wo wir mit diesem Fokus unterwegs sind. Da sagt Gott, er schenkt uns seinen Geist und der kommt in unser Leben rein und der rüstet uns aus. Der Heilige Geist, der ist so vielfältig. Er ist wie ein Umbauhelfer, der uns hilft, überhaupt das alles erstmal zu erkennen und zu verstehen, unser Leben umzubauen und auszurichten. Aber er schenkt eben dann auch Mut und Kraft, sich auf diese herausfordernde Mission einzulassen. Er schenkt Mut und Kraft zum Dienen, das wirklich zu tun. Und das ist genau das, was in der Apostelgeschichte dann ja auch passiert, dass auf einmal Menschen komplett verändert werden, als sie mit Gottes Geist erfüllt werden. Und wir haben bis heute das Wissen und das Versprechen, da wo wir uns auf diesen Weg machen, mit diesem Fokus unterwegs sind, da ist Gott bei uns. Der ist bei uns, wo das Zeugesein schwierig ist, der hilft uns und er sorgt dafür, dass die Botschaft bei uns ankommt und dass sie bei anderen ankommt. Es ist eben kein Spezialauftrag für Spezialisten und für Helden, das gilt allen. Zeuge zu sein mit dieser Ausrüstung, das entlastet ja auch. Das sagt ja, es hängt letztlich nicht an uns. Wir sind nicht die, an denen, mit denen es steht und fällt, sondern wir sind Zeugen für das, was ein anderer getan hat. Ein Zeuge darf nichts erfinden, der muss auch nichts erfinden. Ein Zeuge, der ist einfach nur dazu berufen, das weiterzugeben, was er gesehen, was er erlebt, was er erfahren hat. Es gibt für den Zeugen eigentlich nur eine Bedingung, er ist zur Wahrheit verpflichtet. Und in diesem Wissen können wir als Gemeinde unterwegs sein, als Zeugen, die mit dieser Kraft rechnen. Und dann ist der Heilige Geist ja eben auch ein Helfer für alle, die anfangen, mit diesem Jesus zu leben, als Übersetzer, als Beistand und als Tröster. Und so können wir unterwegs sein mit dieser Kraft, rechnen, uns darauf fokussieren und immer wieder wissen und überlegen, ja, es gibt wichtige Fragen und es gibt zweitrangige Fragen und das zu unterscheiden, aber im Zentrum anzufangen. Und es ist eine Gemeinde, die diese Hauptsache zur Hauptsache macht, die dann in der Apostelgeschichte anziehend wirkt. Ein Zeuge, der kein Zeuge ist, das ist ja die Kehrseite davon, der verpasst den Auftrag. Und am Ende unseres Textes, da hat man das Gefühl, da sind die Jünger auch noch so in dieser Phase. Jesus verschwindet, sie haben den Auftrag und was machen sie? Sie stehen da so und schauen nach oben und schauen dem hinterher wie gebannt und vielleicht natürlich auch ein bisschen überrascht. Was jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen? Stehen wir vielleicht auch manchmal so in der Gefahr, über diesen offenen Fragen nach oben zu schauen und stattdessen nichts zu tun? Es dauert dann, bis es losgeht, bis es Pfingsten wird. Aber das ist dann Teil für die nächste Predigt. Wir brauchen Zeit und Raum für alle möglichen Fragen, dass wir darum das klären und darum ringen. Aber wir brauchen es, dass wir diese Fragen vom Zentrum her denken und dass wir immer wieder sagen, wir wollen das Wesentliche nicht aus dem Blick verlieren. Gott will auch uns mit reinnehmen in seine Mission. Ich möchte zum Abschluss euch zwei Fragen mitgeben zum Weiterdenken. Die eine Frage, was hindert dich, so ein Zeuge zu sein oder dich auf diese Mission einzulassen? Was hindert dich, Zeuge zu sein und dich auf diese Mission einzulassen? Und die zweite Frage, was könnte sich in deinem Leben ändern oder auch in unserer Gemeinde, wenn du dieser erstrangigen Frage tatsächlich den ersten Rang einräumst? Was könnte sich dann ändern? Was würde sich vielleicht auch ändern? Nehmt das gerne mit zum Weiterdenken. Und dieses Thema, was ist der Fokus, wofür sind wir da, wo leben wir in unserem Auftrag vielleicht auch vorbei, das beschäftigt uns natürlich auch auf Leitungsebene an verschiedenen Stellen. Und es lässt uns nicht kalt, wie Gemeinden generell in unserem Land und Christen in unserem Land auch so an Auftrag vielleicht an vielen Stellen vorbeileben, wie wir oft das Zweitrangige zum Wesentlichen machen und das Wesentliche nicht tun. Und wir sind überzeugt, es braucht da immer wieder einen Neuanfang, eine neue Ausrichtung. Und darum wollen wir beten und wollen euch da gerne auch mit hineinnehmen. Das wollen wir auch bekennen. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss stellvertretend auch für unsere Gemeinde, für die Gemeindeleitung tun. Und ich lade euch ein, im Stillen, soweit ihr das möchtet, mitzubeten. Ja, unser allmächtiger und barmherziger Gott und Vater, wir kommen als Gemeindeleitung, als Gemeinde zu dir. Und wir bekennen dir das, dass wir dir in unserem Leben nicht den Platz zugestanden haben, den du verdienst, und dass wir an vielen Stellen in der Gefahr stehen, klein von dir zu denken. Wir haben dein Wort und deinen Auftrag gehört und wir haben ihn nicht geachtet. Und wir kommen zu dir und wir klagen dir einfach auch den Zustand von Kirchen und Gemeinden und auch unserer Gemeinde in unserem Land. Wir bekennen dir das, dass wir uns oft um nebensächliche Dinge gedreht haben, dass wir deinen Auftrag für uns vernachlässigt haben, andere Menschen nicht mit deinen Augen gesehen haben, nicht sie geliebt haben, wie du sie liebst. Und wir haben uns gefangen nehmen lassen, immer wieder, und machen das auch immer wieder, von einem Denken von Sicherheit und Gleichgültigkeit. Und wir werden dadurch schuldig an dir und anderen Menschen. Und wir bitten dich um Vergebung und um Erbarmen für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinden. Und wir kommen jetzt zu dir im Vertrauen, nicht auf unsere Gerechtigkeit, auf unsere guten Taten, sondern auf deine Barmherzigkeit. Und wir bitten im Vertrauen auf deine Güte, hilf du uns, auf dich zu vertrauen. Und wecke du in uns die Sehnsucht, dich immer wieder neu zu suchen, dich mehr zu lieben und unser Leben zu deiner Ehre, für dich und andere Menschen einzusetzen. Gib uns den Mut, uns für dich und für den Bau deines Reiches einzusetzen, und schenke uns deine Liebe füreinander und für andere. Das bitten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.